Nagels. Hi.
Hi.
Du hast gerade von meinem Ring gesprochen. Den habe ich von der Oma von meiner Frau bekommen. Den
Wow.
hat sie ihr noch gegeben, als sie gelebt hat, für ihren zukünftigen Mann.
Wirklich?
Und den habe ich gekriegt. Und ich trage ihn immer am Zeige- oder Daumenfinger, weil er passt mir nur da. Und ich habe gegoogelt und da steht irgendwie für Macht oder so.
Wenn man es auf den Finger oder der Ring.
Ja, naja, für Daumen, wenn man den Ring am Daumen oder am Zeigefinger
Ah.
trägst. Aber es hat mir nicht viel Macht gebracht.
Verdammt. Okay, woher kommt der Ring? Weil der schaut schon sehr besonders aus.
Ich schätze, sie hat ihn in Indien gekauft, weil die
Seine
Oma hat in
Frau
Indien
auch.
gewohnt.
Aha, die
Ja,
Oma, okay.
sie ist auch so wie ich mit indischem Background. Also unsere Eltern aus Indien und die
Interessant.
Großeltern
Großeltern. Und du bist erste Generation hier oder zweite oder?
Die erste waren ja dann meine Eltern, oder?
Die
Die sind
sind
hergezogen,
gekommen, dann
ja,
bist du
vor
erste.
40 Jahren.
Und die hergezogen sind, bist du die erste Generation, die hier ist, glaube ich.
Nee, ich bin nicht zweite Generation.
Um jetzt hier Bullshit zu verbreiten. Ich glaube,
Ich glaube schon, dass
weil
ich zweite.
meine Schwester ist mit meinen Eltern nach Österreich gekommen und sie ist dann nicht erste Generation. So hat sie es mir mal erklärt. Und ich bin aber hier geboren, ich bin schon erste Generation hier.
Ich hätte geglaubt, dass sie erste Generation ist, deine Eltern und deine Schwester, als sie herkamen. Deswegen so erste. Und du bist jetzt die zweite Generation.
Das müssen wir
Also, du
googeln.
darfst keine Fehler mehr machen. Sie dürfen schon
Sie
noch
dürfen auf
einfach.
jeden Fall
Ja.
hier.
Sie dürfen um Unterstützung bitten, wenn man so offizielle
Ja,
Dokumente ausfüllen muss und
genau. Da
so.
haben wir immer besetzt.
Das
Die Briefe dürfen wir immer noch
war
vorlesen.
immer
Genau.
unsere Aufgabe. Deine Eltern kamen ja hierher. Sie sind geflüchtet, habe ich das richtig umschrieben?
Genau, ja, aus dem
Dann
Iran.
aus dem Iran sind sie
Aus dem
geflüchtet.
Iran.
Und du warst da aber noch nicht auf der Welt.
Ich habe davon nichts mitbekommen. Ich habe die ganzen Schwierigkeiten nicht bekommen. Ich habe den Luxus hier nur bekommen. Genau, also da war meine Schwester schon auf der Welt. Die war da so 3 Jahre alt. Und da haben sie beschlossen, den Iran zu verlassen. Mit dem Ziel, ich glaube, also uns wird immer gesagt, nach Kanada. Also geplant und gezahlt hätten sie für, also Schlepper natürlich, haben sie für Kanada. Und ausgesetzt wurden sie in Treskirchen und haben gesagt, Reise zu Ende.
Ja,
Ja,
ernsthaft.
und da habe ich man hat ja all sein Geld ihnen schon gegeben, Papiere hat man auch nicht, dann war es halt Österreich.
Aber es ist ja auch für vielen, es ist auch so gegangen. Ich sage jetzt einfach vielen, weil ich habe auch keine Ahnung. Wir sitzen im Podcast, das bedeutet, egal was wir sagen, stimmt dabei, weil wir
Genau,
haben die Mikros vor uns, deswegen
genau,
ist
du
das.
hast recht.
Mein Onkel ist nämlich hergekommen, bevor mein Papa herkam. Und bei ihm war es auch so, er war am Weg nach England, weil du damals in Indien ja dachtest, es gab ja kein Internet und so, und du dachtest, wir müssen nach England und
Ja,
dann
ja, ja.
wächst das Geld an den Bäumen und so. Und der ist nicht über Schlepper, sondern der ist wahrscheinlich schon, aber der ist von Land zu Land. Der ist über verschiedenste Länder und hat überall ein paar Wochen, Monate gewohnt
Aha,
und ist weiter. Und dann war er in Österreich und dem hat es aber so gut gefallen, dass
okay.
er auch gesagt hat, okay, ich will gar nicht weiter.
Okay.
Und ich meine, Wien war ja lange und oder ist immer noch die lebenswerteste Stadt der
Ich
Welt.
glaube,
Also
bist ja, und aber nicht mehr die unfreundlichste.
nicht
Das
mehr die
ist,
unfreundlichste. Sehr gut.
Aber das, was du sagst, die sind natürlich auch, bei denen, die sind eine Zeit lang in der Türkei gewesen, weiß ich. Eben um die Schlepper zu. Also sind mal meine Schwester und meine Mama sind mit dem Flugzeug in die Türkei geflogen. Mein Papa hat im Fußweg gehen müssen, weil der hat nicht ausreisen können, weil er Soldat war, oder beim Militär. Und von dort haben sie dann die Schlepper gefunden, bezahlt. Und dann ging es auch von, dann ging ein Bus nach dorthin, dort von dort ein Auto dorthin. Aber das war doch wesentlich schneller als jetzt die Flüchtlingsrouten jetzt sind. Weil jetzt brauchen ja teilweise von ein halbes Jahr, bis sie nach Österreich kommen, von Nordafrika. Zumindest von dem, was ich gelesen und ich glaube nicht, dass das so lange, also ich kann es auch nicht sagen, es ging in einer Woche oder in 2 Wochen, weiß ich nicht. Aber es ist doch schneller als jetzt, glaube ich. Weil jetzt gibt es ja diese Camps und überall, wo sie
Ja,
aufgehalten werden, das
ja.
glaube ich jetzt
Damals war
schneller.
ja auch, das Ding war, dass man hat ja Gastarbeiter, ich sage jetzt unter Anführungszeichen Gast, aber Gastarbeiter ja gebraucht. Und deswegen war es ja auch nicht, also man war ja auch willkommen, wenn man hergekommen
Das
ist.
war ja noch mal ein bisschen früher. Gastarbeiter waren noch, die waren erwünscht, aber die sollten auch wieder gehen.
Ja,
Die
ja,
sollen
ja.
auch wieder gehen.
Das war damals der Plan. Das weiß ich auch. Ich meine, das war ja auch von vielen der Plan, dass sie wieder gehen. Aber das ändert sich halt, oder? Ich denke, also ich manchmal, wenn ich mir, ich bin jemand, ich mache mir sehr viele Sorgen und habe sehr viel Angst vor den gesellschaftlichen Entwicklungen gerade. Und wenn ich dann mit meinen Eltern drüber quatsche, und habe ich manchmal das Gefühl, dass ich der Einzige bin, dem bewusst ist, dass wir Ausländer sind, unter Anführungszeichen.
Gut, wenn die so angekommen sind, finde ich das voll schön.
Ja, dann erinnere ich mich dran, dass die halt auch seit 40 Jahren da sind. und viel weniger in Indien waren.
Leben. Ja, ja.
Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich die meiste Connection noch in der Familie zu Indien habe, obwohl Wirklich? Ich halt nicht dort geboren bin, aber ich habe halt Cousins und Cousinen und bin mit denen gut befreundet und ich glaube, die könnten, egal wo die wären, das macht's halt aus, wenn du jemanden hast. Ich habe einen Cousin, der ist für mich wirklich wie mein eigener Bruder und das macht halt dann, das gibt eine Connection. Ich habe irgendwen, zu dem ich hinreise, deswegen.
Dann bist du nicht nur Urlauber dort, sondern das stimmt schon.
Es war auch jetzt, als wir über unsere Hochzeit gesprochen haben, meine Frau, ihre Eltern, meine Eltern, ich hatte das Gefühl, ich war der am meisten halt auch in Indien heiraten wollte. Das war allen anderen war es gar nicht so.
Ja, aber hast du nicht das Gefühl, jetzt muss ich Fragen stellen. Ich habe heute erst drüber geredet und zwar bin ich im Iran bin ich nie die Iranerin, würden sie nicht sagen, dann würden sie sagen, die Europäerin. Mhm. Und hier bin ich aber niemals die Österreicherin. Mhm. Und dass man. Also ich kenne das nicht, das Gefühl, dass man irgendwo sagt, boah, das ist mein Flecken Erde, ich brauche es auch nicht, das ist okay so. Aber ich würde gern, also diesen Patriotismus, den manche haben und sagen, Österreich, das ist meine Flagge und auch die Iraner, boah, das sind die größten Patrioten. Sowas empfinde ich halt nicht. Ich liebe beide Kulturen und habe ein warmes Gefühl, wenn ich an den Iran denke, weil es halt Familie und Kindheit ist. Aber also ich habe keinen so Flecken Erde, wo ich sage, das ist es und das würde ich mit meinem Leben verteidigen. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Das, was dein Papa hatte, am Anfang zumindest, oder? Weil er war ja an der Front.
Genau. Der war an der Front, aber.
Kommt so. Also
ja, mehr als aus Muss, glaube ich. Ich glaube nicht, dass er es aus. Natürlich, der hat sein Land schon geliebt, aber regimekritisch war er auch immer. Ja.
Ja. Aber du kannst ja auch dein Land lieben und kritisch sein gegenüber dem. Ja. So wie ich bin, ich liebe auch meine Eltern, aber ich bin allgemein verstanden, was sie sagen und denken. Und umgekehrt gilt das ja genauso. Ich habe früher. Zu deiner Frage. Ich habe früher, wenn mich Leute gefragt haben, ich kann mich erinnern, bei einer Ex-Freundin von mir, die war vom Land und dann war halt auch Familie viel vom Land und da hat einer so, also er war wahrscheinlich eher links gesonnen, ne? Hat er mich halt gefragt, ja, das kann ja nicht sein, dass die Rechten immer mehr kommen, weil du bist doch hundertprozentiger Österreicher, oder? Und ich habe mich dann so in die Ecke gedrängt gefühlt, weil ich gesagt habe, so wie du jetzt auch gerade so ein bisschen, ich bin nix, ich weiß es nicht, ich bin nix, aber ich kann das jetzt nicht sagen. Das hat sich bei mir aber geändert jetzt. Ich habe irgendwann gelernt, dass ich sowohl hundertprozentiger Österreicher sein kann, als auch, ich weiß nicht, wie viel prozentiger Inder. Das muss sich nicht aufteilen. Mhm. Und das spüre ich schon. Ich habe halt das Glück, ich bin ein Mann. Wenn ich in Indien bin, ich kann machen, was ich will. Ich kann rum, ich kann die Sprache, ich kann Hindi fließend und ich bin ein Mann. Das reicht. Ich habe ein bisschen Geld. Damit komme ich in Indien schon aus und ich erzähle niemandem dort, dass ich nicht von da bin, wenn ich unterwegs bin. Natürlich, meine Familie weiß es.
Hört man auch nicht?
Nein.
Na, bei mir hört man. Bei mir.
Hast du immer ran?
Das Traurige ist, dass es halt schon 21 Jahre her ist, dass es das letzte Mal war und ich vermisse es. Gerade jetzt in den letzten Monaten vermisse ich es extrem, auch weil ich es meiner Tochter so gern zeigen möchte, das Bissi, das ich kenne. Mhm. Und ich vermisse so die Düfte, die dort sind, die lauten Straßen. Ich weiß nicht, wie Indien ist, ich nehme an, auch sehr laut. Aber es ist sowas Lautes, aber es ist sowas, ich verbinde was Schönes damit. Mhm. Und auch das Essen. Oh, das Essen und die Düfte und natürlich auch Familie. Aber ich habe Familie immer sehr auf Abstand gehalten. Meine Mama hat natürlich sehr engen Kontakt zu ihren Geschwistern und zu meinen Cousinen. Ich habe einen Haufen Cousinen und Cousins. Und ich habe das aber sehr auf Abstand gehalten, nicht weil es mich nicht interessiert, sondern weil es mir, glaube ich, wehtun wird, wenn ich, jetzt geht es ja mit FaceTime und Internet kann man das, aber früher war das nicht so. Meine Mama, ich weiß noch, begonnen hat das mit Briefe schreiben an ihre Schwester. Mhm. Dann sind diese Telefon-Shops gekommen, wo du hingegangen bist und telefonieren konntest. Dann sind diese Karten gekommen.
Stimmt, diese Karten, die man immer von Zeitungsverkäufern,
wo du 10 Minuten telefonieren konntest. Und jetzt, also... Und das hat sie sich halt einmal im Monat gegönnt. Und jetzt telefoniert sie halt ständig mit ihren Schwestern jeden Tag. Mhm. Und ich habe das lange in meiner Jugend halt vermieden, überhaupt Kontakt zu denen aufzubauen, weil es mich dann traurig gemacht hätte, keinen Kontakt haben zu können. Oder auch, ich weiß noch, meine Großeltern sind verstorben und mir hat das nicht wehgetan. Aber mir hat das wehgetan, dass meine Eltern traurig waren, dass sie ihre Eltern verloren haben. Aber ich habe keine Verbindung zu denen gehabt, außer dass ich es 2-3 Mal gesehen habe. Und es hat mir jetzt nicht wehgetan, als hätte ich ein Familienmitglied verloren. Mhm. Also, aber weil ich das so auf Abstand gehalten habe.
Ja, ich meine, das entwickelt sich auch. Es gibt auch Freunde und Freundinnen von meinen Eltern hier, die halt immer schon da waren, seitdem ich aufgewachsen bin, die ich halt auch wie Tante und Onkel.
Das stimmt.
Findi sagt man auch zu jedem Tante und Onkel.
Ja. Wie auch, ja.
Und bei manchen fühle ich es halt auch wirklich. Bei manchen nicht, bei vielen nicht.
Ja. Aber ich verstehe das also auch teilweise Freundinnen von meiner Mama, die mehr Tante sind für mich, als weil sie halt hier waren.
Ja, voll. Das gehört halt dazu. Aber ich denke mir halt dieses, ich glaube, es ist Zeit, dass man sich wirklich auch, mir hat das einmal geholfen, ich habe früher zu einem Mitbewohner Aram, kennen viele, die meinen Podcast hören. Mit dem habe ich erzählt, dass ich mir manchmal schwer tue mit den beiden Kulturen in mir. Ich habe viel Therapie in meinem Leben gemacht und ein großer Teil davon war auch, dass ich mir schwer tue. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin für die indische Community hier zumindest irgendwie nicht indisch genug, weil ich halt doch ein bisschen eher österreichisch lebe. Aber eben, was du sagst, ich bin trotzdem Kenneck, wenn du mich anschaust und wenn ich rumlaufe und habe mit den Vorurteilen halt auch zu kämpfen. Und ich habe ihm halt gesagt, ich tue mir immer schwer mit diesen zwei Seiten in mir. Und ich weiß nicht, ob ich die jemals in Balance haben werde. Ich war sehr betrunken, wo ich das gesagt habe. Aber ich habe ihm das gesagt. Und er hat sich das sehr zu Herzen genommen. Er hat mir dann zu Weihnachten, wir haben zusammen gewohnt, und wir haben gesagt, wir schenken uns nichts. Aber wir haben uns was geschenkt. Und er hat mir dann zu Weihnachten, ich habe ihm einfach Schuhe gekauft. Das war urpeinlich dann, weil er hat mir zwei so Poster, es gibt so Metallposter, WG-Leben, zwei Metallposter gekauft. Und das eine war so eine Luftbildaufnahme von Delhi und das andere war eine Luftbildaufnahme von Wien. Und er hat mir dann einen Brief dazu geschrieben, dass er mir quasi damit sagen wollte, dass mit ein bisschen Abstand die Dinge gar nicht so unterschiedlich sind, wie man glaubt.
Cool.
Und also, ich kriege jetzt wieder
Gänsehaut. Ja, ich auch. So cool, ja, das stimmt.
Und das hat mir, das war vor 4 Jahren oder was, und ich möchte mir das unbedingt irgendwann tätowieren lassen, wenn ich mich traue, aber das hat mir halt auch sehr, das ist, glaube ich, das, wie ich es auch jetzt lebe. Ich habe jetzt in Indien geheiratet, ich habe viele Freunde und Freundinnen von hier mitgenommen, ich habe denen die ganze Kultur gezeigt und alles, aber niemand von denen würde jetzt irgendwann einmal sich denken, ah, der Mohit ist so indisch. Also geht für mich einher. Ich kann trotzdem der Mohit sein, der halt in Simmering aufgewachsen ist und ich bin eigentlich Simmeringer und trotzdem Indien, soweit ich halt kann, genießen. Aber ich glaube auch, das mit Indien ist halt wirklich leichter, wenn du erstens Freunde und Freundinnen in deinem Alter hast dort, wie ich halt meine Cousins und Cousinen, und zweitens, wenn du ein Typ bist. Es ist meiner Schwester oder...
Ich muss einreisen.
Ja, wenn du Probleme sagen kannst.
Also das ist das Ding, wo ich halt Türken, Kroaten und so beneide, Inder beneide, dass sie halt jederzeit ohne Probleme, und ohne Problem kann man halt nicht hin und her reisen in den Iran. Sonst würde ich...
Würdest du
jeden Urlaub dort verbringen, ja.
Ich kenne das auch wirklich mit den Gerüchen, das kann ich auch voll verstehen. Also, normal, wenn du nach Indien kommst, mit den Gerüchen kann nicht jeder was anfangen.
Ja.
Ich habe danach instant Tränen in den Augen, wenn ich länger nicht dort war. Jetzt war ich oft dort, jetzt brauche ich ein bisschen wieder Wien-Time, bin wieder zufrieden, aber...
Aber ich glaube, die Zeiten ändern sich auch. Also, dass es jetzt nicht mehr wie vor 20, 30 Jahren ist, dass man das jetzt auch viel mehr zelebrieren und leben kann, dass man einen anderen Background hat. Und früher hat man das, glaube ich, mehr... ablegen müssen, um sich zu integrieren. Und jetzt kann man sich integrieren, ohne das ablegen zu müssen.
Ich hoffe, mir ist es wichtig. Ich denke, Integration und wie wir das leben, ist ja gerade voll das Thema in Österreich und ist wichtig. Und ich habe ja dann erst gecheckt, also ich habe dich ja eingeladen, weil du eigentlich, ich wollte dich als MMA-Kämpferin hier haben.
Da haben wir noch gar nicht
drüber geredet. aber stattdessen... habe ich dann die letzten Tage recherchiert und draufgekommen, wie vielfältig du eigentlich bist. Das war mir gar nicht bewusst, dass ich dich eingeladen habe. Ich habe den Standardartikel gelesen und habe mir gedacht, okay, ich werde jetzt recherchieren über Vorurteile gegenüber Frauen im Kampfsport. Und dann habe ich bei dir mitbekommen, hey, voll die Geschichte, dein Papa an der Front. Du hast mit 6 Jahren angefangen zu kämpfen, aber eigentlich auch nur, weil ihr keine Kohle hattet für andere Hobbys. Und dann hast du halt das gemacht.
Ich habe das wirklich recherchiert. Genau, mein Papa war im Iran, war selbst Judo-Kämpfer und Ringer. Also beides Volkssportarten im Iran. Und hier hat er dann begonnen, Kinder zu unterrichten. Und ich bin mitgegangen. Sonst war die Option halt draußen rumspielen, was auch cool war. Aber genau, ich bin da mitgegangen. Und meine Schwester ja auch, aber mich hat es direkt gecatcht. Mein Papa wollte immer, wie das in den 90ern bei orientalischen Eltern so ist, wollte unbedingt einen Sohn haben. Pech. Man hat zwei Ladies bekommen. Aber er hat immer gesagt, du bist wie mein Sohn. Sagen wir heute nicht mehr, aber er hat das halt nur so. Und das hat mich auch irgendwie immer, ich habe das immer cool gefunden, wenn das so gesagt hat. Und ich bin in dieses Training gegangen und hab da einen Jungen der zu den stärksten Jungs in dieser Gruppe. Das waren 6- bis 7-Jährige. Das war jetzt keine Leistung, aber ich habe den halt total niedergerungen.
Mhm.
Und ich habe halt gesehen, dass er urstolz auf mich war. Und das war, damit war es geschehen.
Ja, das ist schon eine Leistung. Du warst ja gleich alt. Du warst ja nicht erwachsen.
Ich war gleich alt, ja, aber ich war halt, ich bin mit meinem Papa aufgewachsen.
Du warst Schlimmeres gewohnt. Das ist schon, ja, mega. Also damit haben wir was gemeinsam. Das ist mir dann auch erst jetzt eingefallen. Ich war mit 6 nämlich auch beim Judo.
Wo?
In 11. in der Molitorgasse in der Schule. Und ich war da ein paar Mal und ich habe einen weiß-gelben Gürtel. Und dann war ich nie wieder und ich kann gar
aber
nichts.
Aber viele Kinder haben mal Judo gemacht, vor allem in den 90ern, Anfang 2000ern. Da war es, jetzt ist auch noch viel in den Schulen, aber auch um Ludwig Peischer, als der die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen, das ist immer natürlich, wenn einer im Land eine Medaille macht, dann ist auch ein Hype gekommen, da haben die Eltern die Kinder ins Judo geschickt und davor auch.
Ah, cool.
Ja, ja.
Ja, ich weiß nicht, ich denke mal, das war ja auch die Zeit von Karate Kid und Karate Tiger und diesen ganzen Filmen. Mhm. Und ich wusste jetzt auch nicht den Unterschied zwischen Karate und
Judo. Ja, und meistens schicken die Eltern sie halt lieber zum Judo, weil beim Judo wird ja nicht geschlagen, sondern geworfen und so gerungen. Und da wollen sie lieber das, bevor sie sich jetzt da brutal MMA-mäßig, Kickbox-mäßig ins Gesicht schlagen.
Genau. Ja, okay, macht Sinn. Ich weiß nicht, ob meine Eltern so viel gesagt haben.
Über sie haben gesehen, Anzug, let's go.
Das gibt's in deiner Schule? Okay, Hauptsache du bist in der Schule.
Wir müssen dich nicht von A nach B bringen.
Aber ich habe es eben leider nur, ich weiß nicht, ob es ein paar Monate waren oder wie lange ich das gemacht habe und dann nicht durchgezogen. Du hast aber durchgezogen. Du warst dann auf, also soweit ich das verstanden habe, hast du das gemacht bis ins Teenageralter. Du hast eigentlich nie aufgehört, wenn ich das richtig am Schirm habe. Und irgendwann hast du angefangen mit Turnieren, Jahre später, als Teenager.
Mhm.
Und bei Turnieren, wie funktioniert das? Bist du weltweit unterwegs?
Also Turniere habe ich immer gleich gemacht, aber halt Kinderturniere.
Mhm.
Und dann, nationale Turniere und dann ab so 16, 17 Jahren gibt es dann auch internationale und weltweite Turniere. Und da war ich ab 15, 16 war ich im Nationalkader immer, bis im Nationalteam, bis ich 28 war, genau, habe ich das betrieben. Dann habe ich mir gedacht, so, das ist genug, weil ich schon lange auch MMA machen wollte, aber immer noch gedacht habe, ich muss noch ein bisschen, ich möchte noch ein bisschen kämpfen, ich möchte noch ein bisschen beim Judo bleiben. Du kannst halt nicht zwei Sportarten professionell machen. Aber ich kann nicht.
Ist MMA nicht eh ein Mix von verschiedenen...
Ja, aber Judo ist ja nur ein Teil davon.
Mhm.
Und ich musste ja den anderen Teil noch lernen. Den ganzen Stand-Up-Zeug habe ich noch nie gemacht. Den musste ich lernen. Und außerdem muss ich mal dieses Gi ablegen und mal ohne Gi kämpfen. Ist auch gleich wieder ein ganz anderes Thema. Und dann habe ich beschlossen, auf jeden Fall Judo, Dankeschön, das war schön. Aber ich möchte nicht mehr da herumreisen und Judo kämpfen. Und dann bin ich schwanger geworden und habe, also da hätte ich MMA kämpfen sollen oder wir haben es geplant, aber dann bin ich ungeplant schwanger geworden.
Währenddessen warst du aber auch 9 Monate boxen, ich schaue gerade nach.
Ja, genau, also ich war während meiner Schwangerschaft, ich habe Gott sei Dank eine sehr unkomplizierte Schwangerschaft gehabt und ja, genau, war immer boxen und teilweise Kickboxen auch bis zum 6., 7. Monat. Und
darf man das?
Ja, sie haben mir nicht gegen den Bauch gehauen, sie haben immer nur in die Bratzen gehauen und genau.
Und du hast aber auch gegen
genau. Und dann habe ich irgendwann mit den Kicks halt aufgehört und nur noch mit den Armen, aber bis zum 9. Monat, genau.
Und dein Kind ist quasi dann auch so als Kämpfer schon.
Sie ist schon, genau. Sie ist schon als Kämpferin rausgegangen. Genau.
Das ist schon arg. Das ist, wie verbissen du bist, das habe ich jetzt auch.
Ja, aber danach habe ich aufgehört.
Wie lange?
Mhm. Danach ist, meine Tochter ist 2020 auf die Welt gekommen, das heißt genau eine Woche bevor die Corona-Lockdowns waren.
Ah, okay, krass.
Also mit den Lockdowns und mit diesem auf einmal Mama sein und das ist eine neue Welt. Das ist ein neues Ich, da musst du dich erstmal wiederfinden. Danach habe ich gedacht, das ist jetzt Ende Gelände. Das war's jetzt. Jetzt kann ich den ganzen Tag zu Hause sein, mich um mein Mama-Dasein kümmern, mein Kind, meine Familie kümmern und mach halt, ich habe richtig das Interesse an Sport, auch durch den, also ich habe wirklich gar nichts trainiert.
Also wirklich auch, weil du keinen Bock hattest, oder?
Keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock, aber auch mit dem, keinen Bock, aber ich dachte auch, es schickt sich nicht mehr.
Mhm.
Es ist nicht mehr, ich habe so wenig Mamas gekannt, die was anderes waren neben dem Mama sein. Das ist jetzt übertrieben gesagt, aber die halt ihren, also in meiner Umgebung gab es wenig Mamas, die halt noch ihre Träume verwirklicht haben. Die waren tolle Mamas und haben noch einen tollen Job gemacht vielleicht, aber so, dass sie da noch irgendwie irgendwelche Träume angestrebt haben, habe ich nicht gesehen.
Mhm.
Und ich dachte, alles, was ich jetzt für mich mache, ist extrem selbstsüchtig und bedeutet, dass ich sie vernachlässige. Mhm. Und das musste ich erst für mich so auf die Reihe kriegen, dass ich schon noch Nagis bin und schon noch eine Person sein darf mit Wünschen und Hobbys und Interessen. Und da muss man die Balance finden, das ist schwer. Weil es war auch jedes Mal, wenn ich beim Training war, habe ich oft Schuldgefühle gehabt, habe ich noch gestillt. Und dann habe ich gedacht, na, ich darf nicht zu lange weg sein, was, wenn sie dann Hunger kriegt und weil das Fläschchen, da war so wenig Milch drin und so. Also, ja, also da, und dann habe ich da zurückgefunden. Das hat schon noch 2 Jahre gedauert, als sie 2 war ungefähr. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt.
Kannst du langsam wieder.
Jetzt verstehe ich, wie es läuft, wie ich es managen kann. Sie konnte da auch mitkommen, also sie wird auch in den Gyms groß, sie ist halt immer mit mir. Also ihr Papa kann mal aufhören, aber das ist auch ein arbeitender Mann, aber sonst ist sie immer mit dabei.
Ich denke mir, so, also was ich so mitbekomme, ich habe selber ja nie ein Kleinkind großgezogen. Das bin ich auch immer vorsichtig, was ich sage, auch wenn ich mit meiner Schwester spreche. Ich will mir dann nicht immer irgendwas so, ja, du hast ja keine Ahnung mäßig, ne, wenn ich jetzt irgendwas sage, wenn ich irgendwelche Tipps geben wollen würde. Aber was ich schon merke ist, und ich quatsche mit meiner Mama oft drüber, dass das halt anders ist, oder auch mit meiner Frau, als noch vor 15, 20, 30 Jahren. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt urviel Peer Pressure ist. So die ganzen Eltern untereinander haben, es gibt so viel Information, was man alles richtig oder wie man es richtig macht. Und das ist so eng getaktet, dass ich mich schon auch dann immer frage, wie ist denn aus mir was geworden eigentlich? Weil unsere Eltern hatten weder die Zeit noch die Infos, das so zu machen. Aber ich habe das Gefühl, dass so in diesen ganzen Gruppen, wo man ist, WhatsApp-Gruppen, Kindergruppen und überall, voll viel Druck herrscht und du musst es dann genauso richtig wie die andere Mama, der andere Papa oder irgendwer machen und dass es da gar nicht mehr so viel Spielraum gibt, irgendwas dann auch anders zu machen.
Also definitiv, das empfinde ich auch so und ich möchte nie andere, wie es andere machen, irgendwie schlecht machen, aber ich möchte es auch nicht für mich annehmen müssen. Aber es wird oft so, Kinder müssen jetzt, sind 4, 5, die müssen jetzt schon turnen gehen, bewegen sich da, diesen Singkurs machen, diesen, und das ist alles schön und gut, wenn sie die Zeit haben, das zu machen und das Geld. Und, aber das habe ich halt nicht so gefühlt, dass ich mit meiner Tochter jetzt zu diesen Kursen gehe. Sie wollte das auch nicht machen. Also, wie es heute, ich habe sie jetzt angeboten. Wir waren mehrere Sachen probiert, natürlich Kampfsport. In erster Linie, da wollte sie Ballett. Aber sie ist halt einfach noch nicht so weit. Und da muss man ja auch auf jedes Kind einzeln eingehen und nicht eben.
Komplett.
Manche beginnen mit 5 mit Kampfsport. Ich sehe das ja bei mir im Gym. Das sind welche, die haben 5 und die sind, können schon gut aufpassen und es annehmen und merken. Und manche sind 5 und können nicht mal ruhig sitzen und das ist okay so. Dann probiert man das halt nächstes Jahr wieder oder übernächstes Jahr wieder. Und eben, das ist es ja, man muss den Weg, ohne die anderen Wege schlecht zu reden, muss man sich den Weg für sich selbst erfinden. Und das ist halt ein Prozess. Es geht nicht von heute auf morgen.
Und bei dir war das dann schleichend in den 2 Jahren wieder, dass du Bock bekommen
genau,
hast?
Genau, es hatte mal damit begonnen, dass ich aufgehört habe und dann hat mein Brazilian Jiu-Jitsu Coach Pavel Koslowski hat ständig geschrieben, dass ich kommen soll und hat gesagt, hey Nagis, wo bleibst du? Und ich habe ihn immer vertröstet und dann hat er mich aber gebeten, hat gesagt, er würde gern im Alpha Jiu-Jitsu in meinem Club, würde gern Judo anbieten. Und er will eigentlich niemanden anderen unterrichten lassen, außer mich. Und das war für mich ein Riesenkompliment. Erstens kennt er genug andere Judo-Kämpfer, die da hätten unterrichten können. Und zweitens,
aber bist du besser?
Ja, die Szene ist vor allem, warum war es ein Kompliment für mich? Die Szene ist halt noch immer sehr männerdominiert. Auch unser Gym gab es da bis dahin nur männliche Trainer. Und dass er mir zugemutet hat, dass ich das mache und dass die Jungs dann auch zu mir, mittlerweile sind natürlich Jungs und Mädels, aber es sind hauptsächlich Jungs, zu mir kommen, wie zu jedem anderen. Der Herausforderung wollte ich mich stellen. Und dann bin ich mal zuerst wieder als Coach zurückgegangen. Das ist ja leichter, als Coach dazustehen. Und da kann ich sie auch in der Hand halten und coachen. Oder weißt du, zeige ich eine Technik, sie ist bei mir gewesen die ganze Zeit. Und dann habe ich.
Also deine Tochter, kannst
meine
du?
Meine Tochter,
du
genau.
Du hast den Schwitzkasten.
Den Schwitzkasten, aber die Schüler habe ich auch so gehabt. Nein, meine Tochter war halt mit, aber da, weißt du, wenn du. Ich muss ja nicht selber trainieren und selber machen, deswegen kann ich sie mitnehmen. Und dann haben wir begonnen, habe ich das Bedürfnis selbst gehabt, wieder zu trainieren. Und da hat das begonnen mit, da habe ich mal das erste Mal bin ich nur mit ihr auf der Seite gesessen und habe mir das angeschaut, weil da durfte ich keinen Zentimeter weg von ihr. Beim zweiten, dritten Mal durfte ich schon 10 Minuten aufwärmen. Beim vierten Mal durfte ich schon das ganze Aufwärmen mitmachen. Nächstes Mal schon eine halbe Stunde. Und so hat sich das halt
länger. Und durftest du, meinst du, dass sie es erlaubt hat?
Dass sie es erlaubt hat, ohne zu schreien. Dass sie nicht nach mir geweint hat und so. Mhm. Und mich vermisst hat oder Aufmerksamkeit braucht oder so. Das hat halt alles, also für das alle Eltern, die das machen. Genau.
Oder?
Genau, wie ist in den Kindergarten eingegangen? Also für alle Eltern, die das machen, es braucht Zeit, es braucht Geduld. Aber jetzt stehe ich da, also schon seit mehreren Jahren stehe ich da und trainiere 1,5 bis 2 Stunden. Natürlich kommt sie jetzt auch und sagt ihre Bedürfnisse, weil sie ist ja mit dabei. Aber sie beschäftigt sich selber oder sie setzt sich halt dazu und schaut an, was wir machen. Und ja.
Und interessiert sie es?
Sie interessiert, aber sie wissen es selber noch nicht machen.
Ja, weil es ist ja, denke ich mir, würde ich ja auch nicht, oder? Wenn jetzt, wenn jetzt meine Eltern das machen, ist es doch nicht unbedingt das Coolste, oder?
Ja, ja.
Wäre ja eigentlich das Gegenteil von dem, was ich da machen wollte.
Sie kennt ja auch alle Leute in den Gyms und so.
Ja.
Und es interessiert sie schon sehr und sie mag ja auch alle, aber sie tut sich noch schwer mit dem, das Nachmachen, was schon schwer ist. Ja.
Aber sie ist noch sehr, sehr klein, oder?
Ja, sehr fünf.
Okay, also ich glaube, wir müssen sie jetzt auch nicht dahin drängen. Sie kann ja auch chillen.
Hat ja, genau, sie hat. Sie darf noch chillen, 1-2 Wochen.
Sie darf, noch normal im Park auch spielen, ja, und, genau, oder dort rumtollen. Genau. Du, du hast jetzt eh schon sehr viel erzählt und das wusste ich gar nicht, dass du auch unterrichtet hast, aber als du jünger warst, frage ich mich, warst du die einzige Frau oder gab es, also ich stelle mir so vor, es gab selten Mädels von zwischen 6 und 18, die auch Kampfsport machen, oder? Das ist doch früher noch viel mehr ein Tabu gewesen, oder? Jetzt dein Papa, habe ich jetzt gehört, hat dich sehr gepusht und motiviert und der fand das ja cool, aber in der Regel war das ja nicht der Fall.
Ich glaube, Judo schon mehr als jetzt Kickboxen und so. Also wir hatten schon immer in Judo eine Gruppe. Jetzt war ich auch im stärksten Frauenverein Österreichs. Wir waren lange Zeit ungeschlagen bei Vienna Samurai. mehrere Staatsmeister. Nein, wir waren schon ein Frauenteam. Natürlich gab es immer viel mehr Männer. Es gibt heute noch mehr Männer im Judo-Sport als Frauensport, aber es war schon eine gute Gruppe. Jetzt beim MMA ist es was anderes. Da bin ich immer eine der Einzigen. Beim Boxen ein bisschen mehr. Beim Kickboxen sind ein paar Mädels. Mhm. Aber im MMA bin ich meistens alleine. BJJ sind genug, aber immer.
Ich habe von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, und ich meine, alle, die mich kennen, wissen, ich kann gar nichts. Ich bin der Erste, der weglaufen könnte ich. Aber ich habe ja schon hier und da ein paar Trainings gemacht und relativ rasch mich auch verletzt dann gleich, weil ich nichts kann. Aber was ich gesehen habe, ist doch, dass eher beim Kickboxen habe ich das Gefühl gehabt, man mehr Mädels Kickboxen tatsächlich.
Genau, und dann meistens sind sie gern bei dem so Bratzentraining dabei. Die wenigsten wollen gerne Sparring machen auch. Beim Boxen ist es auch so, es gibt voll viel Ladies, die boxen, in so Kombinationen üben und so, weil das ist voll das nice Workout. Also, aber eher nicht alle von denen wollen gern sparen. Also sparen heißt 1 gegen 1.
Mhm. Aber ich denke mir, es ist doch auch teilweise unangenehm. Also die Jungs und Männer, die Kampfsport interessiert sind, ich will jetzt selber keine Vorurteile streuen, aber da hast du ja viele, die, glaube ich, auch nicht so den Respekt vor Frauen haben, wie einfach vor jedem Menschen man den haben sollte. Und dann, also wenn meine Tochter sagen, wenn ich eine Tochter hätte und sie sagen würde, im jungen Alter, sie möchte da hingehen, würde ich wahrscheinlich mitgehen, weil ich mich anscheißen würde vor den Typen, die da sind, ob die irgendwie nicht ernst nehmen. Okay, da musst du dich halt durchkämpfen, mach dich wahrscheinlich stärker. Aber dann irgendwie dich blöd berühren oder irgendwas Blödes sagen oder irgendwie so ein Bullshit, oder? Mhm. Ist das, gibt's das? Oder gibt es unter deiner Aufsicht einfach nicht, weil man Respekt vor dir hat?
Also ich muss sagen, ich habe getätschelt oder so bin ich jetzt nie geworden. Aber ich meine, begrapscht worden oder so nicht. Es ist natürlich eine männerdominierte Szene. Ich habe mir schon immer gut Respekt verschaffen können mit meinen Auftritten, indem ich einfach extrem arrogant schaue. Nein, also ich bin jetzt 34. Ich bin ja meistens älter als alle anderen.
Ja, aber damals mit 15, 16.
Ja, das war ja Judo. Ja, natürlich, da war immer... Im Judo, nein, das hat es nicht gegeben, muss ich sagen. Habe ich nicht so empfunden. Im Judo war es eher was Besonderes damals noch, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Und genau, das war ein sehr österreichischer Sport, wo viele Österreicher, also das ist jetzt auch ein bisschen bunter, das Nationalteam ist auch ein bisschen bunter. Aber damals war das noch total besonders, dass ich eine Ausländerin bin oder Migrationshintergrund habe. Und da waren halt extrem viele aus den Bundesländern, die, glaube ich, noch nie andere Hausfarben gesehen haben. Die waren immer, das hat sich sehr beeindruckt. Und da hat es blöde Meldungen. Aber ich glaube, das ist jetzt in jedem Sport so. Es ist natürlich eine sehr männerlastige Sportart. Und ich muss mir, also was ich mal als Problem habe, manchmal ist das, dass ich nicht so, dass sie nicht mit mir trainieren wollen. Dass junge Burschen auch schon nicht mit mir trainieren wollen, weil sie mit Frauen nicht trainieren wollen, aus religiösen Gründen oder auch einfach, weil sie das nicht kennen und absolut nicht wissen, wie sie mit einer Frau zu trainieren haben. Das ist ja doch anders. Ich bin ja doch das schwächere Geschlecht, das ist wie es ist. Mhm. Auch ein 19-jähriger Bub ist schon körperlich stärker als ich. Mhm. Und dann wissen sie oft nicht, dann ist er 19.
Ja, aber komm, ich habe auf Instagram gesehen, du machst so Klimmzüge, dies, das. Also ich glaube,
ja, aber das sind
also ich glaube nicht,
dass also er aber ein trainierter, ja, aber ein trainierter.
Das ist so, okay. Fair enough.
Ja,
ich habe es verstanden. Genau.
Und dann wissen sie oft nicht beim Sparring. Manchmal machst du Vollgas, manchmal machst du, musst halt. Das ist aber ein Prozess, den man als jedes Geschlecht, also
das. Aber das müsste der 19-Jährige mit einem 16-Jährigen, der kommt und
genau, das muss man erst lernen. Das muss man lernen. Genau. Das viel größere Problem ist, dass sie einfach nicht mit einer Frau machen wollen. In vielen Orten. Aber da gibt es auch Gyms und ich bin auch nur in Gyms, bei denen drauf geachtet wird. Also ich bin auch schon, ich mache diese Reise schon lange, ich bin schon in Gyms gewesen, wo keiner mit mir machen wollte, wo ich nicht erwünscht war. Und das auch so kommuniziert worden ist. Aber ich bin auch in Gyms, wo ich willkommen bin und wo drauf geschaut wird, dass ich genauso Teil der Gruppe, zum Beispiel im Alpha, in der Alpha Academy, wird das so kommuniziert, mehrmals im Monat. Also auch immer, dass die Neuen, die kommen, das verstehen, dass wir hier jeder mit jedem trainiert, egal welche Religion, egal welche Herkunft, egal welches Geschlecht. Und das ist nicht selbstverständlich in jedem Gym.
Glaubst du, ist es jetzt schlimmer geworden als früher? Ich meine, okay, du bist jetzt im MMA, es ist auch ein aggressiverer Sport, sage ich jetzt einmal vorurteilsbehaftet, aber ich glaube, im MMA kann man sich schon mehr in die Fresse hauen, noch als bei Judo.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Aber hast du das Gefühl, es ist schlimmer geworden, wo du sagst, dass Menschen aus religiösen Gründen, kulturellen Gründen, wie auch immer, einer Frau gegenüber anders dastehen oder weniger offen sind als wie vor 15 Jahren?
Mhm.
Oder gleich schlimm oder besser?
Mir kommt schon vor, dass es mehr geworden ist.
Also schlimmer?
Genau, dass sie das doch mehr getrennt haben wollen. Aber mir kommt auch vor, also ich weiß auch, dass Frauen das mehr getrennt haben wollen. Das ist viel mehr Woman-Only-Klassen gibt in mehreren Gyms. Auch bei uns wird immer angefragt, wir haben auch eine Woman-Only-Klasse.
Aber das stärkt sich ja, oder? Also ich würde jetzt aus dem Grund, dass ich das Gefühl habe, dass Männer weniger offen sind gegenüber Frauen oder konservativer werden, altmodischer werden, wenn jetzt meine Frau sagen würde, sie will auf einmal boxen, nicht nur mich, sondern draußen in einem Kurs, dann würden wir wahrscheinlich uns auch denken, oder mein erster Gedanke wäre, oder meine Tochter, irgendwas jetzt, würde ich mir auch denken, ja, lieber eine Frauengeschichte suchen.
Angenehmer, ist natürlich immer.
Weil angenehmer. Das verstärkt sich ja dann.
Ist ja angenehmer, genau. Und man darf ja nicht vergessen, Brazilian Jiu-Jitsu ist ein sehr körpernaher Sport.
Mhm.
Also wenn ich zu Hause Videos oder Erzählungen vom Training mache, mein Partner ist absolut nicht von, der kann Thai-Boxen und das ist schon das Äußerste, wenn da geclincht wird, der hasst engen Körperkontakt mit fremden Menschen.
Mhm.
Und das muss man ja sagen, also wenn man da aus einer, ich kenne das, seitdem ich 7 bin, aber wenn man das nie so gelernt hat, das ist sehr, sehr nah. Also
es ist so,
dass ein Fremder mich so anfasst, das passiert ja nie auf der Straße, das ist so nah, dann haucht er mich an, wir haben Kebab zu Mittag gegessen, weißt du, das ist extrem intim, ohne es intim werden zu lassen, verstehst du?
Mhm.
Und das muss man ja auch lernen. Also es gibt auch immer welche, die mich berühren, unabsichtlich, das kommt dazu, und sich entschuldigen. Aber ich nehme es nicht mal wahr, dass sie mich jetzt unpassend oder an einer Stelle, an der ich nicht berührt werden sollte, berührt, weil es halt im Training gibt es das
keine
nicht.
Intention.
Genau, da war keine, der wollte mir jetzt nicht am Popsch greifen, sondern der hat halt beim drüber gegriffen. Aber das lernt man. Das muss man lernen und das muss man auch wollen. Also wenn man da wirklich, also ich kenne, es gibt auch welche, gab auch für mich Zeiten, dass ich so Panikattacken kriege, weil ich das so, es wird eng geschnürt, es ist so nah an mir, ein fremder Mensch, meistens dann noch ein fremder Mann, ist schon unangenehm, der schwerer ist als ich. Das muss man schon
lernen. Das ist mega. Lernen. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, ich hoffe nicht, da weiß ich zum ersten Mal mal das. Also der Grund, warum ich wollte Thai-Boxen, seitdem ich 13 war. Und ich war einmal Thai-Boxen, und da war dann ein 11-Jähriger im Octagon-Gym, in der Neuburgasse hat das geheißen. Und da war ein 13-Jähriger und der hat mich ruiniert. Der hat mich 1,5 Stunden einfach nur kaputt gemacht. Der hat, ohne Wenn und Aber hat er mich einfach nur vermöbelt. und ich konnte mich mehrere Tage nicht bewegen. Und dann habe ich immer gesagt, ich werde mal Thai-Boxen anfangen, und dann war ich auf einmal schon über 30 und habe es nicht gemacht. Dann habe ich meinen Sohn bekommen, meinen Stiefsohn, der hat halt gesagt, er will jetzt Kickboxen gehen. Und ich habe mir gedacht, okay, wir verstehen uns gut, und er hat auch ein bisschen Respekt vor mir, den will ich mir bewahren. Und er ist schon größer als ich, und er wird relativ bald stärker als ich sein, irgendwas muss ich auch machen. Dann habe ich mit Boxen angefangen. Bin in Iron Fist Gym im 12. gegangen, weil ich dort gewohnt habe. Und da war also Probetraining. Und ich bin einfach so, ja, ich komme zum Probetraining, ja, geh einfach rein, die wärmen schon auf, ja, passt, dann wärme ich auf mit denen. Und das war schon, ich war nach dem Aufwärmen, das war, was ich normal im Fitnesscenter mache. Ich war schon fertig danach. Aber gut, dann war das Aufwärmen einmal fertig. Und dann sagt der eine Trainer so, rauf. Ich habe nichts verstanden. So, rauf. Und dann sehe ich, die Leute gehen rauf, also gehe ich auch rauf. Und bin dann nur rumgestanden. Und auf einmal sind da dauernd irgendwelche Sachen am Boden und ich mache halt mit. Auf einmal will dauernd irgendwer mich entweder erwürgen oder meinen Arm brechen oder mein Bein brechen. Das war die ganze Zeit. Und ich habe auch nicht gecheckt, dass sich jeder immer in eine Schlange anstellt. Das heißt, ich habe mich immer ganz vorne hingestellt und ich war immer wieder dran. Und ich habe dann auch irgendwann bei dem einen, das war ein Trainer, der hat mich so im Hals, also mich im Würgegriff gehabt und ich habe dann einfach nur so geschrien, so, und er so, was machst du? Und ich so, ja, ich kann nicht mehr. Und er so, ja, du musst tappen. Und ich so, ja, was tappen? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und dann hat er mir erklärt, ich muss abtappen. Und dann habe ich einen gefragt, Tamara, warum, das ist doch nicht Boxen. Und der hat mir erklärt, ach so, Boxen ist unten. Als der gesagt hat, nein, rauf, hat er gesagt, Grappling rauf. Ich wusste nicht mal, was Grappling ist. Und die Boxer sind unten geblieben. Ja. Und ich habe nicht verstanden, was hier passiert. Ich habe noch durchgezogen, war noch 20 Minuten, bin dort geblieben. Aber es war wirklich unangenehm. Ich meine, ich habe mich auch nicht darauf vorbereitet. Ich wusste nicht, was es ist. Und da war auch ein junges Mädchen. Die sind generell alle in solchen Kursen. Natürlich sind das oft Teenager. Natürlich sind die, keine Ahnung, gefühlt zwischen 14 und 20 Jahre alt. Und ich bin halt Ü30. Und mir war das bei dem Mädel, immer wenn ich dran war, um mit ihr Grappling, um Sparring zu machen. Sagt man bei Grappling auch Sparring?
Ich hoffe, ja.
Ich habe sofort getappt. Weil ich die ganze Zeit mir dachte, ich bin ein über 30-jähriger Mann, das ist ein Kind. Was soll ich machen? Ich kann nicht. Ich kann nur meine Hände verstecken und mich würgen lassen und abtappen, weil das sich auch nicht richtig angefühlt hat. Also ich glaube, das wäre auch nicht korrekt, wenn ich mit über 30... Also sie hätte mich komplett fertig gemacht. Sie war 10-mal...
Auch das lernt man, mit einer körperlich unterlegenen Person so zu trainieren, dass es für mich sinnvoll ist und für sie sinnvoll ist.
Ja?
Dass ich einfach nur ein Dummy bin und... Also ja, das lernt man, das dauert halt Jahre.
Also ich denke mir auch so, wirklich mit einem, als erwachsener Mann, also ich war ja schwächer als sie. Also sie war ja viel besser als ich. Sie konnte ja das, was sie dort...
Was wir dort gemacht haben. Oben.
Genau, also, ich wusste es ja nicht einmal. Aber es war schon so, dass ich mir gedacht habe, ja, es wäre nicht korrekt. Dass ich jetzt irgendwo, also ich hätte mich nicht getraut, ich hätte urviel Angst.
Es kommt.
Irgendwo. Ich habe erst bei der Recherche jetzt dann bemerkt, dass du ja nicht nur Kämpferin bist, sondern auch Polizistin. Das war für mich dann noch mehr Clash eigentlich in meinem Kopf. Ich meine, dann habe ich gemerkt, scheinbar passt das auch gut zusammen, weil der Grund, dass du Polizistin wurdest, war, damit du weiter kämpfen kannst.
Genau.
Wie war da der Weg oder was sind das für Möglichkeiten?
Vom Judo kann man es ja nicht, Tennis kann man nicht leben, also es ist von den Preisgeldern, die es gibt oder auch nie gibt, kann man nicht leben. Das heißt, in manchen Ländern ist es ein Beruf, Judokämpfer sein, aber in Österreich nicht. Da musst du entweder zum Heeressport, also zum Bundesheer, oder zur Polizei, die fördern das.
Mhm.
Und da gibt es immer so und so viele Plätze. Und fürs Bundesheer war ich nicht gut genug. Da war ich in dem Jahr, hatte ich nicht genug Erfolge, um in Gott sei Dank. Also über alles, was in meinem Leben passiert ist, finde ich jetzt, sage ich in Gott sei Dank.
Mhm.
Weil sonst hätte ich halt den Beruf nicht, der mich dann abgesichert hat.
Das heißt, du warst fürs Bundesheer nicht gut genug?
Da gibt es zum Beispiel jedes Jahr 8 Plätze für die Grundausbildung für Judo. Also 8 Judoka in dem... Ach, das ist übertrieben. Ich glaube weniger. Ich sage jetzt random. 8. Mhm. 8 Judoka dürfen den Grundwehrdienst nehmen und machen beim Bundesheer und werden dann verlängert für ein Jahr und werden ein Jahr bezahlt dafür, Judo zu trainieren und Österreich zu vertreten.
Mhm, wirklich? Du bist dann beim Bundesheer, kriegst vom Bundesheer Kohle,
dafür
musst du aber dann auch irgendwie so Militärausbildung?
Einen Monat.
Musst du mal.
Einen Monat Grundausbildung. Mhm. Einen Monat Grundausbildung, dann bist du mal ein Jahr beim Bundesheer und dann wirst du eben, wenn du Erfolge, immer wieder verlängert, 10, 15 Jahre verlängert.
Ist doch cool. Ich meine, wenig Plätze scheinbar, aber coole Geschichte.
Genau, also es ist auf jeden Fall, weil sonst könnte das keiner machen.
Mhm.
Und sowas Ähnliches gibt's bei der Polizei.
Mhm.
Da gibt's mehrere Wege. Kannst du entweder Profisportler sein oder Leistungssportler. Profisportler ist es ähnlich. Da hast du auch, bist du bezahlt dafür. für Österreich zu vertreten und gehst halt ab und zu, machst die Ausbildung, für die du viel länger Zeit hast, hast eine Dienststelle, wo du ab und zu erscheinst. Dann gibt es Leistungssportler, das war ich bei der Polizei. Das heißt, ich habe die Ausbildung in ganz normaler Zeit erledigt und ich habe auch ganz normal Dienst verrichtet. Nur habe ich etwas mehr Urlaub gehabt als ein normaler Polizist, der mir zur Verfügung gestanden ist, um zu trainieren und an Turnieren teilzunehmen, und habe dafür aber dann Polizei repräsentiert, einen Polizeisticker getragen und bei den Polizeieuropameisterschaften und Weltmeisterschaften gekämpft.
Ja, mega cool, oder? Ist
doch, ja, auf jeden Fall, schön, weil sonst hätte ich, also meine Eltern hätten sich das nicht leisten können, dass ich einfach nur Sport mache und so. Und, genau, und arbeiten und eine, also eine Arbeitsstelle haben, die das nicht berücksichtigt, dass du trainierst. Das hat mir auch noch nicht vor. Also da hätte ich aufhören müssen mit dem Leistungssport, den ich damals betrieben habe. Und deswegen bin ich dahin, genau.
Vor allem, wenn man zweimal am Tag trainiert, weil das habe ich von dir auch mitbekommen, dass du zweimal am Tag trainierst.
Mhm. An guten Tagen.
Das kann ich mir vorstellen, dass es nicht mit einem Job klar geht.
Mhm, genau.
Ich tue mir schon schwer, mal die Woche einen Podcast aufzunehmen. Aber irgendwie haut es dann trotzdem hin. Der Polizeiberuf an und für sich, war der dann so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, aber war das so ein bisschen Mittel zum Zweck, oder?
Nein, also ich muss sagen, ja, am Anfang ja. Also ich habe mit dem Gedanken nie gespielt. Ich habe keine Polizisten in meinem, ich bin nicht damit aufgewachsen. Und für mich war auch, also für mich war das voll fremd und für mich war die Polizei auch etwas sehr Österreichisches, wo ich nicht willkommen bin. Mhm. So habe ich das immer. Mhm. Dann hat mir mein Obmann von meinem Verein das erzählt, dass es diese Möglichkeit gibt, weil ich ein bisschen lost war mit 20 und ich wusste, wie kann ich weiter trainieren, ohne zu verhungern. Und er hat mir das, habe gesagt, ich soll mich da bewerben. Dann habe ich mich da beworben und habe das während der Ausbildung schon aber sehr gefühlt. Also, dass sich das anfühlt wie etwas, was auch gut zu mir passen würde. Und dann war ich auch sehr, sehr lange Streifenpolizistin und habe das auch zelebriert und das hat auch gut zu mir und meinem damaligen Leben gepasst. Und ich würde auch sagen, ich habe auch früher mal gesagt, wenn man fragt, was machst du beruflich, habe ich gesagt, ich bin Polizistin.
Mhm.
Ich war auch schon stolz auf den Beruf. Und jetzt würde ich eher jetzt mit ein bisschen Abstand und als Mama, also würde ich sagen, ich arbeite bei der Polizei. Es macht nichts mehr, aber das, auch das Älterwerden.
Mhm.
Findest du nicht, dass du weiser geworden bist? Ich identifiziere mich nicht mehr mit dem, was ich mache, so sehr.
Aber meinst du, weil du Mama bist und älter geworden bist und einfach andere Dinge im Leben hast?
Oder? Andere Prioritäten habe, genau.
Aber mit dem Polizeiwesen damals, an sich hat das jetzt nichts zu tun, oder?
Natürlich habe ich auch viel gesehen, was mir gefallen und missfallen hat. Und weißt du, morgen wird das, wenn ich morgen kündige bei der Polizei, wird das nichts ändern. Das Draht wird sich weiterdrehen und als wäre ich nie da gewesen. Aber wenn ich morgen nicht mehr da bin für meine Tochter, wird sich ihr Leben schon drastisch ändern. Und das ist schon, also so verändern sich die Prioritäten, denke ich.
Das verstehe ich. Ich wollte gerade widersprechen, aber das kann ich nicht, wenn du als Gegenbeispiel deine Tochter bringst, natürlich. Das ist, habe ich auch, also ich weiß, dass seitdem ich mit meiner Frau zusammen bin jetzt in den letzten 2 Jahren und eben Stiefpapa geworden bin und dann dieses Zusammenleben angefangen hat und irgendwann habe ich angefangen, so Sachen mit ihm zu machen, mit ihr zu machen. Hundertprozentig haben sich die Prioritäten sehr stark geändert. Sachen, wo Freunde von mir oder Arbeitskollegen sagen, haben sie erst 10 Jahre später auch gecheckt, weil sie halt 10 Jahre später halt erst Vater wurden oder was auch immer, dass ich weiß, also ich habe halt am Abend eine bessere Alternative. Früher habe ich sehr viel gearbeitet. Jetzt mache ich es wieder mit dem Podcast und so. Und manchmal ist es für mich eh schwer, weil ich würde jetzt auch, bevor ich zu dir gefahren bin, ist mein Sohn früher von der Schule nach Hause gekommen und hat angefangen, mir irgendwas zu erzählen über sein Referat und über den Drucker zu Hause und was weiß ich. Und wir labern halt viel Blödsinn dann gemeinsam. Und das weiß ich, dass das zu Hause ist. Und das alles andere, was ich jetzt am Abend machen könnte, inklusive viel Arbeiten, weil ich halt immer viel gearbeitet habe, ist dann halt eben Nebensache. Aber das... Also ich habe mir dann gedacht, als Außenstehender, objektiver Betrachter, niemand ist objektiv, aber soweit ich halt konnte, eigentlich holst du dir ja immer die Domäne, die eher nicht zu Frauen besetzt ist.
Ja.
Also zuerst gehst du kämpfen, was Kampfsport eher immer Männer, Karate, Kid waren alle Typen und Karate-Tiger war auch Typen und so Ding. Dann gehst du zur Polizei, da gibt es sehr viele Initiativen, habe ich ja mit der Steffi auch in einer Folge drüber gequatscht, die Polizistin ist. das geholfen wird, aber dann bist du auch noch eine Ausländer, also mit Migrationshintergrund. Ich möchte jetzt nicht selber auf einmal Racist werden. Aber dann ist, also das heißt, man sieht dir einen Migrationshintergrund an, man sieht dir an, dass du eine Frau bist und dann gehst du zur Polizei. Mhm. Also du
ich hab's ganz schwer in meinem Leben. Ich hab's so schwer in meinem Leben. Ich leide gern und dann meckere ich gern. Du hast recht. Und ich habe heute erst mit einer, tatsächlich wurde ich zu einem anderen Podcast auch eingeladen, die hat heute mit mir getratscht und da habe ich mir das selbst so zum ersten Mal eingestanden und habe ich habe dir doch erzählt von meinem Vater, der einen Sohn wollte und scheinbar hat mich das so beeinflusst mein ganzes Leben, weil meine Schwester hat nie gesagt, du bist mein Sohn, weißt du? Das war ich.
Ja.
Und ich wollte auch immer, also ich habe mich schon oft, da müssen wir in Therapie drüber reden, also ich habe mich immer viel mit dem männlichen Geschlecht gemessen. Und nicht nur gemessen, sondern ich wollte den Großteil der Männer schlagen. Ich wollte besser sein als der durchschnittliche Mann. Ich habe mich deswegen nicht geiler gefühlt oder so, aber ich habe das so als Herausforderung empfunden. Ich habe mich auch für Einheiten bei der Polizei beworben, die rein männlich sind und wollte dort die erste Frau sein. Und also ja, ich mache es mir gerne schwer. Aber ich habe auch nichts gegen Türen eintreten. Also ich freue mich immer, ich kriege manchmal Nachrichten auf Instagram und dann schreiben mir Frauen, sie haben wegen mir zum Trainieren begonnen oder sie haben gesehen, oh, ich bin Mama, ich war vorher auch Kickboxerin, aber ich dachte auch, it's over und habe gesehen, du schaffst es auch, das hat mich motiviert und boah, das könnte ich heulen, weil ich mich so freut, weil ich gern Türen eintritt und vielleicht anderen damit Mut mache, dass es halb so schlimm ist, halb so wild ist, das zu machen, ja.
Das ist doch mega, wenn du die Option hast und wenn du die Stärke hast und da wirklich durchkommst, denke ich schon, dass du, keine Ahnung, wenn ich mal irgendwann eine Tochter habe, dass sie dann halt mehr mit dem, oder deine Tochter allein, wenn sie dich sieht, für sie ist es ja Normalität. Für sie wird es ja dann Normalität sein. Mama kämpft, da wird sie wieder nicht verstehen, was daran besonders ist, worüber wir jetzt quatschen. Und wünschenswert wäre ja, dass die Welt in 15 Jahren sowieso schon so ist. Aber da mache ich mir halt immer mehr Sorgen, weil ich das Gefühl habe, auf der einen Seite gibt es cool diese Initiativen und Frauen kämpfen. Und wenn du recherchierst, findest du ja auch viel. Das Internet ist ja unbegrenzt und deswegen hat das auch alles seinen Platz. Und auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, Sexismus und auch Rassismus und diese Themen werden in Österreich zumindest, entwickeln sich wieder in die falsche Richtung. Da habe ich mich auch gefragt, das wusste ich ja eben vorher nicht, aber wenn du Polizistin bist, ob du dieses Gefühl auch hast, dass Rassismus, aber auch alte Werte, egal von wem, eigentlich uns das Leben jetzt immer schwerer machen wieder. Und mehr Einzug in unsere Gesellschaft finden.
Es ist doch immer in der Bubble, in der du dich bewegst, oder? Und ich versuche mich schon immer in Bubblen zu bewegen, in der ich mich safe fühle. Aber natürlich krieg ich's mit. Und Rassismus Sexismus finde ich noch weniger gerade als Angriff, als Rassismus finde ich, ist schon Ärger geworden. Und das finde ich sehr traurig, weil es war schon anders, oder? Und ich denke mir, gerade bei der Polizei, ich sehe ja immer die Klassen von neuen Schülern. Ich war in meiner Klasse die einzige, wir waren zu zweit im Migrationshintergrund. Jetzt sind sie Wiener Klassen sehr bunt gemischt. Darf man das so sagen, bunt gemischt? Aber sie sind vielfältig. Aber und trotzdem ist es dann, hört man Meldungen, wo du denkst, die sind so veraltet. Wie kannst du genauso alt wie ich sein und auf dieser Welt genauso lange oder dasselbe erlebt haben, aber so anders denken oder so vorurteilsreich denken? Aber ich merke auch, dass die Bubble, in der die Menschen sich bewegen, halt, die sehen das nicht. Die haben meistens, also jetzt nenne ich, sage ich mal, Österreicher, ich habe einen Haufen österreichischer Freunde, für die ich dann, wo sie sagen, ich bin ihre einzige Freundin mit Migrationshintergrund. Und für die haben überhaupt keinen Kontakt mit Menschen anderer Art. Und für die ist das voll was Besonderes. Und deswegen, man muss versuchen, sich gegenseitig in die Bubbles ein bisschen zu schauen und auch die zu verstehen, warum. Das ist ja Angst, die aus ihnen spricht, die medial angetrieben worden ist und Unwissenheit. Und ja.
Ich glaube ganz stark, ich habe ja wir haben vorher kurz drüber gequatscht, ich habe Janik Schetti von den Neos da gehabt und habe mit ihm über auch die Medienpolitik gesprochen und ich bleibe dabei, ich bin immer noch meiner Meinung, Social Media gehört reglementiert. Social Media, TikTok, Instagram, YouTube und Co. Sie können alle reglementiert, weil ich glaube schon, dass es gut ist, dass wir irgendwie so Wertekurse machen für Menschen, die jetzt dazukommen, weil wir haben halt eine Kultur und die muss man dann halt vielleicht lernen und vielleicht muss man es jetzt schneller lernen, als man es früher musste. Und ist in Ordnung, dass man Wertekurse machen. Aber dass wir zulassen, dass so viele Plattformen 8 Stunden am Tag von unserer eigenen Jugend konsumiert werden, wo so viel Bullshit verbreitet wird, wo man halt nachschauen kann. Jeder kann einfach jetzt irgendwelche neuen Profile erstellen, die nicht irgendwelche Präferenzen schon haben und du wirst irgendeine Scheiße sehen. Du wirst irgendeine sexistische, homophobe, Alpha-Männer, irgendwas Komisches sehen, was alles nicht eigentlich zu unserer Kultur gehören sollte oder wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das nicht da haben will, wo wir leben und ich das nicht zu Österreich zähle. Aber ja, das kann ich nicht oft genug sagen, weil ich hoffe, dass sie es irgendwann einfach machen. Gleichzeitig, glaube ich, ist das Wichtige, und was auch ein bisschen, du sagst, du hast einen großen FreundInnenkreis von Österreicher, Österreicherinnen, habe ich auch, oder halt viele Europäer, EuropäerInnen halt so. Da denke ich mir manchmal, ich finde es schade, dass die Durchmischung kannst du nicht nur du machen. Das kann nicht jetzt unsere Aufgabe sein, ich muss jetzt irgendwie irgendwelche Inder dahin bringen und da Leute hinbringen und so, sondern eigentlich hätte das, wäre politische Aufgabe gewesen. Wir haben schon am Anfang drüber gesprochen, Gastarbeiter hätten irgendwann wieder weg sollen, dann wollten wir nicht und konnte man auch nicht, so funktioniert das halt nicht, haben wir dann gelernt daraus. Aber diese Durchmischung hätte eigentlich besser funktionieren müssen. Und das, was ich mir gedacht habe, was mir gerade eingefallen ist, ich war in Paris und habe mir eine MMA-Veranstaltung angeschaut. Und ich habe mir in Wien schon eine MMA-Veranstaltung angeschaut. Ich nenne die Namen nicht, die Paris weiß ich auch nicht mehr. Aber es war nicht die UFC, das habe ich meinem Sohn...
Traurig für dich.
Das habe ich ihm zur Matura versprochen. Das kostet so viel Kohle, das müssen wir dann machen. Aber wir waren bei irgendwas und in der Adidas Arena in Paris und es war so geil. Mhm. Weil sobald jemand für Frankreich angetreten ist, sind die Leute ausgezuckt. Egal, wo er herkam, egal, was für eine Hautfarbe er hatte, egal was. Die Leute sind ausgezuckt, weil einfach er für Frankreich antritt. Mhm. Oder sie, es waren noch Frauen. Und in Wien, wo ich war, hatte ich das Gefühl, dass nur so gefühlt die Landsmänner und Landsfrauen, die denselben Hintergrund haben, da irgendwie jubeln. Aber dass wir alle für Österreicher antreten, das nicht da ist. Und das ist, was ich wieder meine. Ich fühle mich super indisch. Ich liebe Indien. Ich würde jedem gern Indien, die indische Kultur zeigen, habe ich gerade gemacht, weil ich die Leute mit nach Indien genommen habe. Aber ich bin so stolz trotzdem darauf, wenn irgendwo jemand für Österreich antritt. Und ich schaue nicht Fußball, das interessiert mich nicht. Aber wenn Österreich spielt und wenn es was Wichtiges ist, dann schaue ich das doch. Und ich habe mir bei den Kämpfen gedacht, wie kann es sein, dass wir diese Identität nicht haben? Mhm. Das ist doch schade drum. Mhm. Das war in Frankreich so viel geiler. Mhm. Ich weiß nicht, wie das mit deiner Erfahrung ist. Du hast ja vor kurzem auch Kämpfe gehabt. Ich habe mir aufgeschrieben, vor 3 Monaten, wenn das stimmt.
Ja, ich kenne auch, also ich bin ja Österreicherin. Am Papier und das zählt. Also ich würde auch für Österreich starten, weil es keine Option gibt, als Frau für den Iran zu starten. Ich muss ja auch sagen, ich weiß gar nicht, wie es papiertechnisch, passtechnisch bei den ganzen Campern auf läuft, aber viele campen dann für ihr Geburtsland. Mhm. Das, was natürlich den Österreichern ein bisschen missfällt, weil das sind ja Österreicher.
Mhm. Das sind keine offiziellen Regeln. Ich dachte, das ist... Du musst, ich dachte, wenn du Staatsbürger bist, musst
ich
du.
Ich bin beim MA, weiß ich nicht ganz. Das ist manchmal Vertragssache.
Ah, okay.
Gerade in der UFC ist es Vertragssache, weil die halt viele Länder repräsentieren wollen und dann sagen sie, ah, du bist, damit es nicht alle aus dem Kaukasus kommen, dann. Mhm. Ja. Kenne ich auf jeden Fall viele Türken und Tschetschenen, die unter dieser Flagge kämpfen. Unter der russischen Flagge kämpfen oder unter der türkischen Flagge kämpfen. Einerseits aus Nationalstolz, was ich schön für sie finde, aber andererseits aus nicht genug gesehen in Österreich. Man muss auch sehen, in Österreich, für MMA ist zum Beispiel kein von der Polizei unterstützter Sport. Ich bin jetzt keine Leistungssportlerin mehr, weil ich MMA mache und nicht mehr Judo, weil es zu brutal ist.
Mhm. Okay, ja klar, von dem her, wenn ich jetzt auf einmal Cricket spielen würde, dann würde es keinen Sinn ergeben, mich als Österreicher zu definieren, weil es in Österreich kein Cricket gibt.
Genau.
Und ich definiere mich als Inder, weil es in Indien das gibt.
Die kriegen vielleicht Förderungen von dem Land, Unterstützer haben die aus dem Land, eine Fangemeinschaft aus dem Land und aus Österreich nicht. So simpel ist es.
Verstehe, das also ist da...
Sehen die sich nicht ganz als Österreicher und Österreicher sagen, warum kämpft er, das ist was kämpft er hier?
Aber da müsste man eigentlich die Infrastruktur erstmal aufbauen für Kampfsport.
Genau, und die wächst. Die ist viel größer jetzt schon als vor 15 Jahren und
Schulen
so.
Schulen kommen immer mehr irgendwie aus dem Boden gesprossen, oder?
So ja, ja, genau. Es wird eh mehr und es gibt immer mehr tolle Menschen, die tolle Veranstaltungen machen. Ein bisschen, wir sind so ein kleines Land, die dürfen alle ein bisschen meine Veranstaltung ist cooler als deine.
Ja, ja.
Vielleicht sollte man dieses Gegeneinander ein bisschen aufhören, dieses Messerstechen unter Tisch, sondern ein bisschen mehr zusammen. Aber es gibt tolle Leute, die da Herzblut reinstecken, auch Gyms, tolle Gyms. Das dauert alles. Es geht alles nicht von heute auf morgen. Und auch das Anerkennen ist noch immer, warum bin ich medial interessant? Weil das so ein Orga brutaler Kampfsport ist und ich war so ein girly girl bin. Deswegen verkauft sich das. Also viele Frauen wollen über mich berichten, weil das überhaupt nicht zusammenpasst in dem Mainstream-Gedanken.
Mhm. Ich habe ja auch, du hast mich ja zweimal gefragt, wie ich auf dich gestoßen bin. Und ich habe dir auch gesagt, ich habe halt Frauen im MMA gesucht und bin dann auf dich gestoßen. Das stimmt schon. Ich habe jetzt nicht einfach nur MMA angegeben, sondern ich habe extra Frauen in MMA gesucht. Aber du warst auf Google ganz oben. Der Standardartikel. der war ganz da. Du hast jetzt vorher gesagt, und ich habe ein paar Sachen noch aufgeschrieben, die würde ich gerne am Ende mit dir besprechen. Mhm. Wie verdient man eigentlich Geld im Kampfsport? Du hast jetzt erzählt, du musstest zur Polizei und wir haben jetzt auch in Österreich jetzt nicht so die Infrastruktur noch da. Noch, ist noch der Markt für MMA und so ist noch nicht so stark gegeben. Wie, also du kannst es jetzt weiterhin, weil du einen Job hast als Polizistin, deswegen konntest du zur MMA wechseln?
Also ich bin Polizistin, das ist mein Brotjob, das zahlt mir meine Miete. Theoretisch, wie kann man Profi werden ohne nebenbei? Ich muss sagen, die meisten Profis, die ich kenne, haben einen Job, einen Brotjob. Entweder sind sie Trainer, oder Dürrlsteher. Nein, aber die wenigsten Profis außer Rakic können davon wirklich leben. Oder Iwaslan. Du lebst, also wo du Geld kriegst, sind natürlich Sponsoren, Werbeverträge und die Kämpfe an sich selber. Das ist jedes Mal ein Kampf. Machst du dir einen Deal aus, wie viel du für den Kampf, fürs Gewicht und für den Sieg bekommst, aber davor im Vorhinein gibt es auch viele, die Sponsoren, Restaurants, Ernährung, die Supplements, die geben dir Geld.
Und das wird halt immer mehr jetzt, ne, wenn der Markt ein bisschen auch online wächst, glaube ich.
Also
das
nur deswegen machen die Sportler, also die wenigsten Sportler interessiert es medial anwesend zu sein und Reels zu posten und Fotos zu posten, aber das ist Teil davon dem Geschäft. Du brauchst Follower, damit du Sponsoren bekommst. Ich kann nicht mit, zwar, ich habe jetzt auch ein Internetauftreten. Ich habe lange, lange kein Instagram gehabt. Mein Manager, Osmin Management, hat gesagt, Nagis, wir wollen kämpfen. Es wäre gut, wenn du im Internet irgendwie zu finden wärst.
Aber das funktioniert ja relativ gut. Du bist das scheinbar ein Händchen dafür.
Das ist gut gegangen, Gott sei Dank. Aber davor hatte ich 200 Follower. Da hatte ich meine Freunde und ein paar von der Volksschule damals noch. Und er hat gesagt, na, mach halt ein paar Videos. Und hat mir das geraten. Ich habe es auch nicht gewusst, dass das zu dem, ich habe gedacht, ich gehe trainieren, zerreiß mich und gehe kämpfen. Und Ruiz ist eh genug Job. Und er sagt, na, du musst halt ein bisschen, weil sonst kommen auch, also Anfragen kommen auch oft, weil die sagen, okay, wenn die bei uns kommt, ihre Follower kommen auch. Praktisch schauen oder entweder klicken die rein oder kaufen sich Tickets. Also es gehört alles zu dem Game dazu, leider.
Ist es dann auch ein Thema, dass du Ü30 bist und eine Frau bist, dass du anders achten musst auf, ich meine, du brauchst keine Sponsoren, aber ich denke mir generell,
wenn ich brauche unbedingt.
Ja, einen Brotjob.
Ja, naja, einen Brotjob, aber
okay, aber Sponsoren.
Ja.
Gut, liebe Sponsoren, wenn ihr das hier seht, sie ist super erfolgreich auf Social Media und sie kann super gut reden. Also ja, aber so geht also das mit Social Media, so geht's uns ja allen ein bisschen.
Und das
also,
ist nicht ausgenommen.
Ich habe im Podcast auch, ich habe null Bock auf irgendwas zu posten, aber ich muss, damit das irgendwie wegwachsen kann und nicht nur dieselben Leute hören.
So kommen auch Leute, die irgendwie gar nichts damit zu tun haben.
Ja. Und genauso ist, ich kenne sehr viele Musiker und Musikerinnen, weil ich mit ihnen auch gearbeitet habe und habe letzte Woche ja auch jemanden bei mir zu Gast gehabt und jeder muss halt dieses Social-Media-Ding machen und eigentlich willst du Musik machen, eigentlich willst du kämpfen, eigentlich willst du irgendeiner Kunst nachgehen.
Es ist auch Zeit, dass ich da eine Stunde schneide, würde ich lieber eine Stunde laufen.
Ja,
so,
ja,
weißt du?
Hasse ich. Das dauert so lange, dieses scheiß Reel zu posten. Ich meine, ich habe Gott sei Dank studiowien.at Leute, die supporten mich da, indem die das sehr günstig mir zur Verfügung stellen, aber die haben auch wirklich gute Preise und die machen mir, helfen mir auch mit den Clips und allem, aber es ist schon mega mühsam. Du hast gerade dein Instagram erwähnt. Wie heißt denn dein Instagram-Kürzel?
Peace of Nages.
Peace of Nages.
Also so Stück von Nages. Nur ein Stück, Nages. Mehr kriegt ihr nicht. Mehr kriegt ihr. Und wenn du gesagt hast, ob dieses, das Ü30, also ich bin 34, das ist sehr. Also ich bin schon im Herbst meines meiner Kampfsportkarriere.
Ja, so, ich fange erst an. Ich bin auch 34 und mein Knie heilt ja gerade.
Ja, so zum Spaß kannst du dich noch. Also, ja. Ich weiß nicht, ob die UFC noch was wird. Ich weiß nicht,
okay.
Ob ich dich da enttäuschen muss. Aber das ist auf jeden Fall. Also ich habe sehr viele Mamis-Follower. Ich habe sehr viele ältere, wir sind in der Blüte unseres Lebens, aber halt keine 20-Jährigen. Ich spreche jetzt weniger 20, sondern halt Ü30 Frauen an. Ich habe sehr viel indische Follower. Ja, tatsächlich habe ich sehr viel aus Teheran und aus Indien. Wo auch immer.
Ach so, aus Indien.
Aus Indien.
Also, ich kenne kein Deutsch.
Nein.
Ja, scheiße, ich dachte, die kommen jetzt alle
Podcast. Nein, tut mir leid, aber ich werde auf jeden Fall, vielleicht finden sie es sympathisch. Aber ich habe sehr viel aus Teheran und aus Indien. Deswegen habe ich so wenig Sponsoren, weil keine österreichische Firma juckt sich für jemanden, der 20.000 Follower aus Teheran hat.
Was okay, aber ich muss dazu sagen, Indien hat, also Indien ist wahnsinnig groß.
Ja.
Das heißt, wenn du da einen Fuß drinnen hast, wenn man in Indien an einem kleinen Stück von Indien was verkauft, sind das schon sehr viele Menschen.
Ich weiß nicht. Also ich habe mir meine Follower nie gekauft.
Ja.
Da habe ich zu wenig Interesse dafür. Vielleicht hat es irgendwer für mich gekauft. Also ohne jetzt rassistisch zu sein. Vielleicht sind die gekauft.
Ohne jetzt rassistisch zu sein, damit fängt es immer an.
Damit kommt immer. Aber also,
als ich dir gefolgt bin, hast du dir gedacht, noch ein Bot.
Ich freue mich natürlich, wenn ich indische Follower habe. Aber ich denke mir immer, wie kommen die? Oder sind die so Kampfsport begeistert? Sind
wahrscheinlich,
die
einfach so, oder?
Aber ich habe wirklich einen Haufen, aber auch also wirklich keine Fake-Accounts, sondern sie reagieren immer auf meine Stories.
Ist doch gut.
Gut, ich freue mich.
Ich sagen, du musst in Indien Produkte verkaufen.
Ja, also falls du indische Sponsor hast.
Meldet euch auf jeden Fall. Und in Indien, klar, ich meine, die haben auch kein TikTok. In Indien ist TikTok verboten.
Oh,
schon mal ein guter
okay.
Schritt. Und dann bist du auf Instagram sehr aktiv und dann haben sie wahrscheinlich dich alle gefunden. Und
okay.
Ich glaube, Kampfsport ist auch etwas, was in Indien immer mehr Thema wird.
Mhm.
Habe ich auch das Gefühl.
Mhm.
Ich meine, ich habe es in Österreich auch und bei der Jugend vor allem, glaube ich, jetzt überall. Aber auch in Indien wird das ein großes Thema. Und vielleicht, wenn du ein bisschen dünkleren Teint hast,
fühlen sie sich mehr so connected. Ich freue mich.
Ja, ist doch gut.
Ohne meine indischen Follower hätte ich wahrscheinlich nur 20.000.
Also, du hast Probleme. Ohne meine Familie hätte ich 5 Follower. Also. Du bist jetzt in MMA drinnen. Als Mama. Ich habe jetzt eigentlich, bin ich voll gesprungen hin und her. Ich habe mit dir über deine MMA-Erfahrung gar nicht gesprochen.
Leid,
jetzt,
weil
ne?
Ich mir Chaos gemacht habe. Ich habe keine Karriere mehr.
Aber ich hab deinen Kampf gesehen. Ich habe ihn mir angeschaut. Ich habe gesehen, dass du knapp nicht gewonnen hast. Mhm. Was ich mitbekommen habe. Mhm. Ich kenne mich Nüsse aus. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das war sehr viel am Boden.
Mhm.
Und du warst sehr viel oben. Und du hast dir sehr viel gegeben.
Mhm.
Und trotzdem hast du knapp nicht gewonnen. Mhm. Weil sie auch zurückgeschlagen hat. Ich weiß nicht, wie sie...
Du Punkte. Hast das gesagt, wie sie ist.
Ja.
Das ist geschobene Partie gewesen.
Bullshit.
Ja, du, ja, ist dumm gelaufen, aber man darf sie auch gar nicht so lang so weit kommen lassen, dass irgendwelche Kampfrichter entscheiden. Das nächste Mal werde ich sie ausnocken.
Ja.
Das ist das, was mich am meisten genervt hat an der ganzen Sache, dass ich einfach nicht, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann so viel mehr und konnte es nicht abrufen an dem Tag. Aber wie gesagt, ist ein Kampf und für mich kein Weltuntergang. Also ich bin extrem gut im Verlieren und kann das gut, also mein Ego ist nicht angekratzt, deswegen.
Ja, ich habe schon mitbekommen, du bist sehr hartnäckig. Also ich kann mir vorstellen, dass, wenn du verlierst, dich das eher mehr pusht als etwas
ja,
anderes.
Das hat mich auf jeden Fall geärgert. Das hat mich, weil ich weiß, was ich kann. Und, aber auch das gehört dazu, dass du an Tagen, wo du, wir als Frauen, sollen wir das Thema ansprechen, können nicht jeden Tag des Monats dieselbe Leistung geben.
Mhm.
Wir haben einen Zyklus und unsere körperliche Leistung ist von unserem Zyklus abhängig und wir müssen an unserem schlechtesten Tag noch immer eine Version sein, die alle schlägt und deswegen
ja, okay.
Muss man daraufhin trainieren und ja.
Es ist mega krass, also allein, dass du, während du schwanger warst, Boxen warst die ganze Zeit, dass du...
Ich will keinen Hate dafür kriegen. Nicht, dass meine Tochter ist gesund.
Ja. Nein, ich finde das sehr krass. Du bist in deinem Traum, du hast ja vorher erklärt, du hast auch darauf aufgepasst, du
ja.
Gehst nur überall hin, wo du weißt, mit welchen Leuten du arbeitest und so weiter und so fort und deine Tochter ist gesund, du hast einen Job, der mit deinem Kampfsport einhergeht. Du gehst wenn es geht, zweimal am Tag boxen, was ich kämpfen, trainieren. Ja. Und was ich so mitbekommen habe, nimmst du eben deine Tochter meistens mit am Abend. Du hast so viel Krasses gemacht. Du hast in einem Alter, wo du mir sagst, ich werde nicht mehr in meiner Prime landen, hast du aber trotzdem angefangen, noch mit MMA zu kämpfen. Das ist ja jetzt erst der Start, oder?
Ja, ich hoffe.
Das werden noch Kämpfe.
Also ich habe erst mit 32 meinen ersten Amateur-MMA-Kampf gehabt. Ich habe relativ wenig Kämpfe gehabt, Amateurkämpfe gehabt, bis ich mein Profidebüt gemacht habe, aus dem einfachen Grund, weil ich nicht 24 bin und nicht 5 Jahre Amateur kämpfen kann. Also Profi, um den Unterschied beim Profi, Amateurkämpfe sind nur so wichtig, bis du die Profikarriere hast, Profi, dein Profi-Record, also Win, Lose, das bleibt dir. Also wenn ich jetzt theoretisch...
Ah, dann muss man die Amateurkämpfe nicht mehr erzählen.
Zählen nicht mehr mit. Also okay. Jetzt habe ich 0-1.
Ja.
Der Unterschied ist, dass ein bisschen mehr erlaubt ist. Also Ellbogenschläge sind bei den Amateuren verboten. Jetzt darf ich theoretisch mit dem Ellbogen auch schlagen. Und die Kampfzeiten sind länger. Statt 3 Minuten sind es 5 Minuten.
5 Minuten, wie viele Runden?
Und wenn... 3 Runden, außer es ist ein Titelkampf, ein Championship-Fight, dann ist es 5 Runden.
Ja.
Keine Schutzausrüstung mehr. Dünnere Handschuhe, keine Schienbeinschoner, keine Ellbogenschoner, nix. Also.
Das ist mega. Mega krass. Wie gesagt, ich würde eher weglaufen, aber ich werde ja auch nur anfangen, hobbymäßig, wie du sagst, das zu machen.
Nein, greif nach den Sternen. Ja. Ich wollte auf keinen Fall runterbuttern. Ich bin alles genau gut. Das Gegenteil. Wenn du UFC kämpfen willst, dann wird es hart. Aber
ich habe mich ja selber zurück runtergezogen. Und wir haben ja denselben Physio, den Christian Nagel, der pusht ja sowieso auch alles raus. Er sagt auch, alles ist möglich, mach weiter. Und das Spot, bis ich nicht mehr gehen kann. Das ist alles cool. Was würdest du abschließend sagen, wenn jetzt jemand zu dir sagt, kämpfen ist Männersache?
Das ist voll die schwierige Frage.
Echt?
Ich weiß es nicht. Es ist gesellschaftlich Männersache, aber es ist doch nicht. Angeblich. Ich tue ja immer random Facts raushauen.
Wir sind im Podcast,
alles, was ich sage, stimmt. Es gibt nach lebend verbrennen ist ein Kind bekommen der größte Schmerz, den man haben kann, lebend. Habe ich das, war das ein deutscher Satz?
Ich hab's verstanden.
Also wenn wir das ertragen können, was soll man einen Schlag von dir machen?
Welche Kämpfe stehen noch an bei dir?
Jetzt mal den Kampf um meine Hüfte. Ich bin an der Hüfte operiert worden. Da muss ich mir zusammenflicken und dann komme ich hoffentlich stärker wieder und dann freue ich mich über tolle Sponsoren und ein tolles Angebot. Ich hoffe noch ganz große. Ich hoffe, ich komme noch in eine tolle Liga. Ich habe ja kein Ziel.
Mhm.
Ich habe ja kein, ich sage nicht UFC, weil es auch nicht realistisch ist. Ich habe kein Ziel, wo ich sage, boah, wenn ich das schaffe, bin ich super glücklich oder nur dann kann ich glücklich sterben, sondern der Weg ist das Ziel. Ich versuche, wenn ich morgen aufhöre und bei 0-1 Record meine Karriere beende, dann habe ich es getan, oder? Ich hab mich nach meiner Schwangerschaft aufgerauft, nochmal das zu machen. Ich habe mich täglich mit meinem Kleinkind ins Training, in Trainings geschleppt, wo ich teilweise nicht erwünscht war. So, also ich habe die Reise ist es auf jeden Fall wert, ohne an die Spitze zu kommen, die Sonne aufgehen zu sehen. Oder, also, werde ich zu metaphermäßig. Also, die Reise.
Ich habe dich nicht unterbrochen. Ich habe dich verstanden. Weil ich habe mir währenddessen gedacht, also, ich bin überzeugt davon. Ich weiß nicht, wie lange es diesen Podcast geben wird. Ich hoffe sehr, sehr lange. Aber ich bin überzeugt davon, du wirst wiederkommen und wirst mir erzählen. Oder ich werde dich halt ausquetschen über irgendwelche Sachen, die du erreicht hast. Das ist dein Mindset mit der Weg. Ist das, was dir Spaß macht. So wirkt mir deine ganze Biografie, die ich da so erstalkt habe auf Google. Du willst die ganze Zeit machen und das tust du dann auch und das wird auch weiter so sein und ich bin mega gespannt. Die Leute sollen dir folgen, damit sie wissen, wann du kämpfst und sie sollen dir Sponsoranträge schicken und mir dann auch, so nebenbei. Aber du hast schon mehr erreicht dabei als ich. Du bist schon ein paar Jährchen länger an deiner Sportlerkarriere dran als ich an meinem Podcast.
Aber ich wünsche dir, dass es steil bergauf
geht. Dankeschön, hoffentlich klappt das. Leute, dankeschön wieder, dass ihr uns zugehört habt. Ich hoffe, wir haben euch die Welt vom Kampfsport aus der Perspektive, wir haben ja schon eine sehr diverse, komplizierte Perspektive so, die wir da, ich hoffe, dass wir diese komische Perspektive euch näher gebracht haben. Danke euch fürs Zuhören, was auch immer ihr gerade tut. Lasst es euch die kommenden Tage gut gehen. Habt einen schönen Tag, Abend, was auch immer und Pussy.